Ja, es ist ein System, das auf Zerstörung aufbaut und die Zerstörung ist Umweltzerstörung, die bei uns nicht sichtbar ist, aber an anderen Orten sehr, sehr offensichtlich ist. Es ist ein System, das auf die Verletzung von Menschenrechten aufbaut. Es ist ein System, das Profit für wenige bedeutet. Das ist eigentlich aus jeder Perspektive, jetzt habe ich die Klimazerstörung noch glatt vergessen, die ja auch damit einhergeht, es ist aus jeder Perspektive ein System, aus dem wir so schnell wie möglich aussteigen sollten.
Druck machen, der Podcast der Deutschen Umwelthilfe. Wir setzen Umwelt-, Klima- und Verbraucherschutz durch. Für uns alle.
Guten Tag und herzlich willkommen zum Podcast der Deutschen Umwelthilfe unter dem Motto Druck machen. Mein Name ist Sascha Müller-Krenner, ich bin Bundesgeschäftsführer und mache diesen Podcast regelmäßig abwechselnd mit meiner Kollegin Barbara Metz und meinem Kollegen Jürgen Resch. Heute unterhalte ich mich mit Konstantin Zerger, unserem Energieexperten. Hallo Konstantin, schön, dass du heute dabei bist.
Hallo Sascha, danke für die Einladung.
Woher kommt eigentlich unser Öl und Gas? Das ist spätestens seitdem die USA und Israel angefangen haben, den Iran anzugreifen, wir Krieg am Persischen Golf haben, also einer der Regionen, aus der wir sehr viel Öl und Gas beziehen, beziehungsweise die Weltwirtschaft sehr viel Öl und Gas bezieht, ist das eine Debatte, die ist brisanter als je zuvor. Die Öl- und Gaspreise sind nach dem Kriegsbeginn dramatisch gestiegen mit drohenden Verwerfungen für die Weltwirtschaft. Wir hatten davor die Bedrohungen durch Russland. Russland hat seine Gaslieferungen eingestellt an Europa. Wir haben die schwierigen Beziehungen zu Trumps Amerika und der Gasabhängigkeit dort. Ganz insgesamt haben wir eine Situation, wo wir uns fragen müssen, wo kommt unser Öl und Gas eigentlich her und was bedeutet das für uns, was bedeutet das für unsere Wirtschaft, was bedeutet das für unser Klima? Darüber wollen wir uns heute unterhalten und deswegen die erste Frage gleich an meinen Kollegen Konstantin. Wo kommt unser Öl und Gas eigentlich her?
Ja, unser Öl und Gas kommt leider viel zu häufig aus Krisenregionen. Damit ist auch schon gesagt, dass das Öl und Gas, was wir in Deutschland verbrauchen, ganz überwiegend eben nicht aus Deutschland kommt. Wir haben hier eine kleine Förderung für Öl und Gas, das soll auch ausgeweitet werden, kommen wir ja vielleicht gleich auch nochmal dazu. Aber tatsächlich wird es eben vor allen Dingen aus Drittländern geliefert. Fangen wir mal mit Öl an. Da ist Norwegen unser wichtigster Lieferant. Das ist jetzt nun ein sehr enger Partner von Deutschland. Aber dann hört es auch schon auf. Wenn man dann weiter guckt, steht an zweiter Stelle dann nämlich schon die USA beim Öl, was ja gerade mit Trump schon etwas zweifelhaft ist, wir da auch erpressbar sind. Trump will ja auch Öl als auch Druckmittel benutzen. Energy Dominance ist da so das Schlagwort. Naja, und dann geht es weiter mit Kasachstan, mit Libyen, dann kommt Großbritannien, nochmal ein Nachbar von uns und dann wird es schon deutlich kleiner, dann sind das kleinere Anteile, die aus Guyana, aus dem Irak, aus Nigeria, aus Aserbaidschan kommen. Naja, und das ist eben insgesamt schon eine ganze lange Liste von, würde ich mal sagen, Krisenregionen, die man da aufmacht.
Was ist denn jetzt auf den weltweiten Öl- und Gasmärkten eigentlich passiert? Was hat denn zu diesen Preisanstiegen geführt, nachdem der Krieg am Persischen Golf ausgebrochen ist?
Na, es wird knapp, es wird unsicher und da reagieren dann immer die Händler nervös drauf. Vielleicht auch nicht nur nervös, sondern auch vorausschauend in dem Sinne, dass sie dann eine Chance drin haben. Wir sehen das jetzt gerade, dass auch wir in Deutschland bei den Gaslieferungen davon betroffen sind. Jetzt nicht, weil wir Gas aus der Golfregion in großem Umfang beziehen würden, sondern weil das ein globaler Markt ist und beispielsweise unsere Lieferanten für Flüssigerdgas, für LNG aus den USA, die heben eben auch die Preise an und nutzen diese Gelegenheit, jetzt einfach mehr mit uns und unserer Abhängigkeit von diesen Lieferungen zu verdienen. Und das ist ein Riesenproblem. Das ist auch was wir in den letzten Jahren größer gemacht haben, gerade beim Gas. Was wir da getan haben, ist, dass wir jetzt nicht unbedingt unsere Versorgung diversifiziert haben, aber dass wir vor allen Dingen unsere Risiken diversifiziert haben.
Inwieweit haben wir da die Risiken diversifiziert? Es ist doch erstmal gut, wenn man die Risiken streut, wenn man von verschiedenen Lieferanten Gas bezieht, also nicht wie in der Vergangenheit beispielsweise über 50% des Gases aus Russland. Also diese Diversifizierung ist doch jetzt erstmal eine gute Sache. Was sind da für neue Risiken entstanden?
Na, das sieht erstmal gut aus, aber tatsächlich, eigentlich ist es egal, wo in der Welt jetzt eine Krise eintritt in einem Lieferland, das schlägt sofort auf den Weltmarkt durch, weil das Gas, was wir jetzt beziehen, das LNG, das Flüssigerdgas im Gegensatz zu dem Pipeline-Gas früher eben so eine globale Commodity ist, die global gehandelt wird. Und wenn am einen Ende jetzt eben Probleme entstehen und die Preise in die Höhe schnellen, dann tut es das eben überall, weil es eben global gehandelt wird. Und das betrifft uns dann eben auch mit. Und wir machen mit jeder neuen LNG-Lieferung, die bei uns ankommt, also mit jedem Tanker, der an einem deutschen Hafen dort ankommt, uns davon abhängiger. Und das werden wir auch in den Gaspreisen künftig noch sehr, sehr viel stärker spüren als heute. Das heißt, wir können eigentlich alle davon ausgehen, dass Gaspreise eben weiter sehr volatil bleiben werden. Wir haben jetzt in der letzten Krise ja schon einen deutlichen Preissprung wieder gesehen, noch nicht ganz so groß wie damals bei dem Entfall der russischen Gaslieferung. Aber ich glaube, da kann man jetzt ganz, ganz sicher sein, es wird in den nächsten Jahren so weitergehen. Da werden die Krisen im Jahrestakt uns treu bleiben.
Jetzt gibt es ja zwei wesentliche Unterschiede zu den Gaslieferungen aus Russland im Vergleich zu den Gaslieferungen, die wir jetzt zum Beispiel aus den USA bekommen. Der erste ist, das hattest du schon gesagt, das Gas kommt nicht mehr über Pipelines, also Pipelines wie die Nord Stream Pipeline, sondern es kommt über Tanker. Es ist Flüssiggas, was per Tanker geliefert wird, deswegen sehr viel flexibler in den Lieferungen. Zweitens, wir haben es dort in den USA mit privaten Unternehmen zu tun und nicht mit einem Staatskonzern wie in Russland, dem Unternehmen Gazprom, das vom Kreml kontrolliert wurde. Und diese privaten Unternehmen, die haben natürlich Interesse, auch Geld zu verdienen, ihre Verträge zu erfüllen. Ist es insofern nicht viel besser, wenn wir jetzt uns auf diesem LNG-Markt bedienen, mit privaten Unternehmen handeln? Oder wo liegen denn da die Risiken?
Na, also ich finde schon nachvollziehbar, dass man sich da jetzt auch versucht, mit mehr Händlern, mit mehr Ländern eben auch auf Lieferungen zu einigen. Es ist ja auch klar, ja, je mehr ich von denen habe, desto mehr riecht das erstmal nach Unabhängigkeit. Klar, aber wenn man dann nochmal ein bisschen genauer reinzoomt, und das haben wir bei der DOH ja eben jetzt auch gemacht und dann analysiert, wo eigentlich diese neuen Erdgaslieferungen herkommen, dann ist es eben so, dass hier nach Deutschland im vergangenen Jahr, in 2025, mehr als 90% der Lieferungen von den USA gekommen sind. Und klar sind das private Unternehmen, aber das Ganze findet ja nicht ohne politische Einflussnahme statt. Energiepolitik, gerade dann diese Art von Handel, ist immer auch etwas, was politischen Einflüssen unterliegt. Und das sehen wir daran, dass auch unsere Wirtschaftsministerin Katharina Reiche da das unterstützt. Wir haben da Protokolle, interne Protokolle, die wir auch über solche Umweltinformationsgesetzanfragen bekommen haben, die zeigen, dass sie da auch den großen deutschen Konzernen wie RWE, NBW, der Seefee auch Unterstützung zusagt, politisch, um dann eben solche Lieferverträge auch neu abzuschließen. Ja, und was dann Ende eben dann dabei rauskommt, ist, dass wir in Wirklichkeit eben nicht diversifiziert haben, sondern vor allen Dingen einen neuen großen Partner haben. Das sind die USA, das ist die USA von Trump. Das ist kein Freund, ganz im Gegenteil. Und damit droht eben hier eine neue Abhängigkeit. Ich würde sagen, vielleicht das noch als Satz dazu, dass wir jetzt noch nicht in so einer neuen Abhängigkeit da sind, weil das sind ja, wenn man das LNG anschaut, die direkten Lieferungen nach Deutschland, so knapp 10% des deutschen Gasbedarfs, die wir heute kriegen. Und davon ist der überwiegende Teil aus den USA. Das ist schon ganz, ganz anders als diese Abhängigkeit von Russland früher. Das waren sehr, sehr viel höhere Anteile an Gas, die wir da aus Russland bekommen haben. Aber wir sind eben auf dem Weg dahin. Und das, glaube ich, auch für die deutsche Politik und sicherlich ja auch für unsere Diskussion ein ganz entscheidender Punkt. In welche Richtung wollen wir da denn weitergehen? Weil das lässt sich heute noch beeinflussen.
Das heißt also zusammengefasst, jetzt kann Trump nicht wie Putin einfach den Gashahn zudrehen, aber der Gasmarkt bleibt ein politischer Markt, ist politisch beeinflusst, der Preis ist politisch beeinflusst, also man kann jetzt von keinem freien Markt sprechen und insofern sollten wir uns da weiter unabhängig machen von Gasimporten.
Ja.
Wird vielleicht bei der Gelegenheit mal zu einem anderen Aspekt überleiten. Das wissen wir ja alle, das Gas, das wir aus den USA beziehen, aber auch aus einigen anderen Ländern, ist Fracking-Gas. Und Fracking ist eine besonders umweltschädliche Technologie. Du hast dir selber mal Fracking-Felder angeschaut in den USA. Du hast dir selber angeschaut, wo das Gas exportiert wird am Golf von Mexiko. Du hast dort mit Menschen gesprochen. Kannst du mal deine Eindrücke schildern?
Das ist schon der Wahnsinn. Also was man da sieht, ist eigentlich nichts, was ich in einem Land wie den USA vermutet habe, sondern eher in einem Entwicklungsland, weil es ist wirklich sehr, sehr schmutzig. Und in der Tat, genau, so wie du sagst, ich habe mal versucht, quasi in die entgegengesetzte Richtung zu reisen, also mal zurückzugehen, wo kommt denn eigentlich dieses Gas her, was wir jetzt hier neu bekommen. Und das ist schon wirklich sehr schockierend. Da, wo gefrackt wird, da breitet sich diese Industrie total aus. Ich glaube, das ist, was man hier in Deutschland in der Diskussion noch immer unterschätzt, weil es ist eben nicht nur ein Bohrloch, was da gemacht wird, sondern man braucht eben sehr, sehr viele davon. Das ist abhängig von der Technik, weil diese Felder, diese Fracking-Bohrungen eben schnell dann auch ausgebeutet sind. Da muss man halt gleich die nächste machen. Und das ist einfach eine Wahnsinnsbelastung für die Landschaft, für die Menschen mit dem Verkehr, der da drumherum dann eben auch notwendig ist. Und das Ganze rückt dann eben auch in die Siedlung rein. Und dasselbe gilt dann auch für die Export-Terminals, das ist ja sozusagen das nächste Kettenglied in der Lieferkette nach den Bohrungen, dann eben für den Export, diese großen Anlagen. Und das findet auch wieder nahe an Communities statt, häufig eben bei People of Color, die sich nicht so wehren können oder wo man zumindest vermutet, dass sie sich nur nicht so wehren. Da ist Umweltrassismus dann in den USA auch so ein Schlagwort, was die Aktivisten da eben sehr umtreibt, weil es eben nicht in den reichen Wohnlagen ist, wo das Terminal gebaut wird, sondern ist es dann eben bei den Schwarzen, bei den Latinos, da wo eben Menschen leben, die über nicht so viel Einkommen verfügen. Und das ist eine ganz unheimlich große Ungerechtigkeit. Es geht auch wieder einher mit großen Verschmutzungen. Naja, und dann wird eben das LNG hier zu uns rübergeschickt und bei uns kommt es dann an. Man sieht das nicht mehr, aber wir sind eben da wirklich durch den Verbrauch dieses Gases für ganz, ganz große Umweltzerstörungen und auch Menschenrechtsverletzungen verantwortlich. Und da versuchen wir ja auch rechtlich mit unseren Mitteln was zu tun und Druck zu machen.
Du schilderst das sehr eindrücklich, wie das dort aussieht und dass die Menschen dort eben gerade diejenigen sind, die sich nicht gut wehren können, oft aus Minderheiten auch, aus marginalisierten Communities. Und wir haben ein paar dieser Menschen ja hier rübergebracht. Wir haben sie zum Beispiel dann mit Journalisten in Kontakt gebracht. Sie waren im Bundestag und haben dann eben erzählt, was dort passiert, was auch an gesundheitlichen Auswirkungen passiert. Eine dieser Regionen nennt sich ja Cancer Alley, also Krebsallee, weil es dort eben auch, und da liegt der Zusammenhang natürlich nahe mit der Gasförderung, mit dem Fracking, weil es dort eben stark erhöhte Krebswerte gibt. Und diese Menschen haben wir einfach mal hierher gebracht, um auch der Politik zu zeigen, was wir hier machen. Unser Hunger nach fossiler Energie hat eben ganz konkrete Auswirkungen auf ganz konkrete Menschen, die an ganz konkreten Orten in der Welt leben. Und das sind jetzt die USA, da kriegen wir gerade sehr viel her, aber beschreib doch mal, es gibt doch noch eine ganze Menge anderer Regionen, in denen man im Moment auch beginnt zu fracken. Und deutsche Politik und deutsche Unternehmen reisen ja zurzeit auch um die Welt und versuchen überall Gasverträge abzuschließen. Und nenn doch einfach nochmal ein, zwei besonders herausragende Beispiele.
Also tatsächlich gibt es schon eine ganze Menge an Lieferverträgen, die da neu abgeschlossen wurden. Also Beispiele sind die Vereinigten Arabischen Emirate, es ist der Oman, es ist Katar, dann natürlich die USA, da haben wir schon drüber gesprochen, Kanada ist mit dabei und dann gibt es auch noch Argentinien, das ist vielleicht nochmal ein besonders interessantes Beispiel, wo wir jetzt gerade eben sehen, dass da auch mit Steuergeld neue Projekte möglich gemacht werden sollen über sogenannte ungebundene Finanzkredite. Das ist ein Instrument, mit dem die Bundesregierung eben Außenwirtschaftsförderung betreiben kann. Können dann solche Garantien vergeben werden, falls da Kredite ausfallen. Naja, und da wird jetzt gerade ein neues LNG-Terminal errichtet, einerseits direkt neben einem UNESCO-Weltnaturerbe. Und das Ganze soll eben möglich machen, dass auch wieder Fracking-Gas exportiert wird aus der Vaca Muerta. Das ist eine Wüstenregion, in der aber mit der Mapuche auch ein indigenes Volk lebt. Und da machen wir uns direkt wieder die Hände mit schmutzig, weil auch da führt es zu Menschenrechtsverletzungen, gibt es große Umweltzerstörung und dieser Hunger nach Gas treibt da eben ja einerseits unsere PolitikerInnen als Wirtschaftsreisende halt um die Welt, aber eben auch unsere Unternehmensvertreter, die wollen neue Lieferverträge abschließen und damit landen wir dann gleich wieder bei solchen großen, großen Problemen.
Jetzt ist ja Fracking in Deutschland verboten, aus guten Gründen und zwar gleich in drei Gesetzen, im Naturschutzrecht, im Wasserhaushaltsrecht und im Emissionsschutzrecht. Also man hat da erhebliche Umwelt- und Gesundheitsbedenken und deswegen gesagt, diese Technologie, die erlauben wir in Deutschland nicht. Deswegen ist es natürlich besonders absurd und auch so ein bisschen widersprüchlich, wenn man dann gefracktes Gas hier importiert und ohne schlechtes Gewissen verbrennt. Jetzt gibt es aber auch noch Gasvorräte in Deutschland, die nicht aus Fracking entstehen. Es gibt Gasbohrungen in der Nordsee, es gibt Ölbohrungen, es gibt ähnliche Planungen in der Ostsee. Kannst du darüber mal erzählen, was die Energiewirtschaft dort gerade vorhat in den deutschen Küstenmeeren?
Ja, es nimmt gerade tatsächlich kein Ende. Uns erreichen auch immer wieder E-Mails, auch aus Deutschland, von Initiativen, die mitbekommen, dass neu nach Gas gefördert werden soll. Gerade erst haben wir wieder eine E-Mail gekriegt von einer Initiative aus Niedersachsen an Land. Das war mir auch noch gar nicht so bewusst, dass auch da die Gaskonzerne unterwegs sind. Niedersachsen ist da das wichtigste Förderland für Gas in Deutschland. Naja, aber das hat alles einen begrenzten Umfang, ne? Das ist nochmal wichtig zu sagen. Das ist der kleinere Anteil, aber nichtsdestotrotz. Da geht es auch weiter, und wenn man mal über Gas spricht, dann gibt es da eben vor allen Dingen die Gasfelder vor Borkum auf deutscher und niederländischer Seite der Grenze. Da werden wir uns ja schon ganz, ganz lange auch mit niederländischen Partnern gegen mit Klagen, die wir teilweise auch gewonnen haben, wo wir aber einem mächtigen Konzern Van Dyas entgegenstehen, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, eben da jetzt möglichst viele dieser kleinen Gasfelder jetzt zu entwickeln. Und das ist dramatisch für die Nordsee und da auch für die letzten Steinriffe, die es noch gibt, die genau dort liegen, weil die eben diese kleinen Felder immer mit einer eigenen Plattform dann ausbeuten müssen. Das heißt, wir stehen eben davor, dass da eine regelrechte Industrialisierung dieses Teils der Nordsee passiert. Die erste Plattform wurde jetzt errichtet, das soll aber weitergehen. Das ist ein Beispiel.
Aber wenn ich da aber mal nachfragen darf, Borkum ist doch eine von Deutschlands beliebtesten Ferieninseln und es liegt ja im Nationalpark Wattenmeer, ist Weltnaturerbe. Und wie kann es denn überhaupt sein, dass man in so einer Region, wo man denkt, das ist eine Region, die lebt von der Natur, da hat die Natur den höchsten Schutzstatus, dass dort nach Gas gebohrt wird?
Tja, da gibt es dann eben immer dieses berühmte, überragende öffentliche Interesse und dann immer die Erklärung, dass diese wirtschaftlichen Interessen wichtiger sind als der Naturschutz. Das haben wir auch da erlebt. Da gab es dann eben eine Befreiung, die erteilt wurde, weil eigentlich dort auch ein Schutzgebiet betroffen gewesen wäre. Es ist sogar ein Riff zerstört worden, was durch den Bau eines Kabels zur Energieversorgung dieser Bohrinsel absurderweise von einem Windpark, was wirklich eine unfassbare Verschwendung von erneuerbarem Strom ist, wenn man damit dann neue fossile Energie fördern möchte. Naja, und da sehen wir dann, dass Natur im Wesentlichen im Weg rumsteht, wenn dann der Energiemanager kommt und damit argumentiert, dass hier jetzt eine wichtige Energiequelle liegt, mit der man dann die Versorgungssicherheit eben gewährleisten möchte.
Jetzt haben wir Borkum in der Nordsee, Usedom in der Ostsee, ähnliches Beispiel. Kannst du darüber ein bisschen was erzählen? Da scheint es ja auch ein Vorhaben zu geben, zusammen mit einem kanadischen Unternehmen, was auf polnischer Seite beginnen möchte, nach Öl und Gas zu bohren. Aber deutsche Küstengewässer wären genauso betroffen.
Ja, ganz, ganz spannend. Das ist auch noch relativ neu. Die Pläne sind erst im vergangenen Jahr so richtig bekannt geworden. Dann sind sie aber auch wieder nicht so neu, weil schon ganz, ganz lange auf der deutschen Seite man wusste, dass da Gas eben liegt und zu DDR-Zeiten bis heute sogar auch noch Öl auf Usedom sogar gefördert wurde. Also Öl und Gas hängt da mit zusammen. Und jetzt hat man eben diesen kanadischen Konzern CEP, der angekündigt hat, da auch bohren zu wollen, dieses Gas und Öl fördern zu wollen auf polnischer Seite. Und das betrifft natürlich jetzt auch wieder so eine Urlaubsregion. Also es ist im Prinzip ganz ähnlich wie auf Borkum, dass man eben jetzt auf Usedom damit konfrontiert ist, dass direkt vor der Nase da so eine Plattform errichtet werden soll mit all den Risiken, dem Verkehr, der möglichen Verschmutzung, die damit einhergeht. Auch da sind wir jetzt gerade noch dabei, uns rechtlich vorzubereiten, da dann auch wieder mit Partnern vor Ort dann dagegen einschreiten zu können, weil auch an der Stelle wiederholt sich dieses Muster, dass dann wieder Schutzgebiete betroffen sind, aber die stehen dann wieder im Weg rum und man sucht dann eben da nach Mitteln und Wegen und juristischen Winkelzügen, um da drum herum zu kommen und dann eben trotzdem da fördern zu können.
Ich bin Jonathan und arbeite bei der Deutschen Umwelthilfe. Wie ihr in dieser Folge hört, arbeiten wir zu vielen spannenden und relevanten Themen, um Umwelt- und Verbraucherschutz durchzusetzen. Aber dazu brauchen wir auch euch. So könnt ihr die Deutsche Umwelthilfe jetzt gleich unterstützen. Bitte leitet diesen Podcast weiter. Spendet oder werdet Fördermitglied. Vielen Dank.
Dafür ist die Deutsche Umwelthilfe ja auch bekannt, dass sie auch juristisch gegen solche Vorhaben vorgeht und oft eben auch sehr, sehr erfolgreich. Erklärt es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern doch vielleicht einfach mal, wie muss man sich das jetzt vorstellen? Also wie funktioniert dann sowas, so eine Klage?
Na, das fängt immer an, dass wir erstmal verstehen müssen, wie der Sachverhalt ist. Das heißt, wir sind im Augenblick dabei, uns einzuarbeiten in die geologischen Formationen, die es da gibt. Wir müssen also verstehen, wo ist denn eigentlich dieses Feld? Wir müssen verstehen, was ist denn dort eigentlich an Schutzgebieten betroffen? Also müssen uns auch da dann reinarbeiten. Das heißt in der Praxis, dass wir ziemlich viel lesen, dass wir aber auch ziemlich viel mit den Menschen vor Ort sprechen und dann eben die Interventionsmöglichkeiten suchen. Da wird es dann so sein, dass es auch ein Genehmigungsverfahren geben muss, was bedeutet, dass wir dann mit unserem Anwalt auch eine Einwendung erstmal abgeben. Also es ist ziemlich viel Kleinarbeit, es ist ziemlich mühselig und vor allen Dingen ist es für uns immer eine große Herausforderung, weil wir ja relativ wenig Leute sind, aber auf der Gegenseite immer ganze Heerscharen von Anwaltskanzleien, Gutachtern und dann Mitarbeitern in diesen Konzernen gegen uns stehen. Aber ja, wir haben zum Glück ja meistens die besseren Argumente und auch ein, würde ich sagen, robusten Durchhaltewillen, so dass es uns ja zum Glück dann gelingt, uns auch immer wieder da durchzusetzen.
Jetzt sind wir als Deutsche Umwelthilfe ja zum Beispiel im Falle Borkum schon ein paar Jahre dran und versuchen politisch und juristisch gegen diese Gasbohrung vorzugehen. Bei so einem Genehmigungsverfahren ist es ja so, man kann sich da ja beteiligen, man hat das Recht, Stellungnahmen abzugeben. Haben wir es denn schon mal erlebt, dass unsere Stellungnahme jetzt von dem zuständigen Amt, von der Genehmigungsbehörde gelesen wurde, die gesagt haben, na, die DOH hat da einen Punkt, das machen wir jetzt nicht?
Also ich habe das noch nicht erlebt, aber ich habe das jetzt auch schon erlebt, haben wir ja gemeinsam erlebt, dass dann am Ende das Gericht sagt, na, die Deutsche Umwelthilfe hatte recht. Und das ist ja eigentlich verrückt, ne? Also eigentlich wollen wir ja gar nicht klagen. Es wäre ja schön, wenn sich das gute Argument gleich durchsetzen würde und sich auch Behörden an unsere Seite stellen würden, so wie sie das ja müssen. Die müssen ja nach Recht und Gesetz entscheiden. Immer wenn wir gewinnen, dann heißt das ja, dass eine Behörde vorher ihren Job eigentlich nicht gemacht hat und sich gegen Recht und Gesetz gestellt hat. Und das ist aber, muss man leider sagen, auch bei diesen Ämtern, die da zuständig sind, das sind dann in der Regel die Landesbergämter, dann leider eben auch Behörden, die sich eher als Servicestellen der Öl- und Gasindustrie verstehen und weniger als unabhängige Behörden, die dann auch Umwelt- und Naturschutz mit in den Blick nehmen. Und Klimaschutz schon mal gar nicht. Also da haben wir wirklich noch einen weiten Weg zu gehen, bis das eben auch wirklich in unseren Behörden ankommt.
Jetzt hat die Deutsche Umwelthilfe ja erst vor kurzem einen wirklich großen juristischen Erfolg erzielt. Und da ging es dann nicht um Gas, sondern um Ölbohrungen. Und ein Fall, den sich eigentlich die meisten Menschen überhaupt nicht vorstellen können, mitten im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer vor Friedrichskoog, für die, die dort schon mal Urlaub gemacht haben, steht eine Ölbohrplattform mitten im Nationalpark. Und diese Plattform ist sogar im Nationalparkgesetz, also in dem Gesetz, das der Nationalpark geschaffen hat, vorgesehen. Dafür gibt es eine Ausnahme und das ist natürlich absurd, das ist natürlich ein Widerspruch, das kann natürlich nicht sein, dass in einem Nationalpark, der dafür da ist, die Natur zu schützen, nach Öl gebohrt wird mit allen Risiken. Man stelle sich ja nur mal vor, es passiert etwas. Was passiert dann, wenn es einen Ölleck gibt, wenn es eine Ölkatastrophe gibt, auch mit der einmaligen Lebewelt des Nationalparks? Das sind ja dann teilweise auch Zugvögel, die dann dort rasten und die dann natürlich alle eingehen würden, wenn es wirklich zu einer Ölkatastrophe kommt. Da haben wir jetzt juristisch gewonnen. Da gibt es jetzt noch ein bisschen juristisches Hin und Her, also Rechtsstreit, weil die andere Seite das nicht so akzeptieren möchte. Aber beschreib doch einfach mal, was dort los ist. Warum hat es so lange gedauert, bis wir diesen juristischen Durchbruch hatten? Und um was geht's?
Das ist wirklich verrückt, weil wir haben fast ein Jahr gebraucht, bis wir da das Urteil bekommen haben und gewonnen haben. Und eigentlich war von Tag 1 an, nachdem wir die Klage eingereicht haben, klar, dass wir sie gewinnen müssen. Warum das Gericht da jetzt so lange gebraucht hat, verstehe ich tatsächlich nicht. Versteht auch unser Anwalt da an der Stelle nicht. Aber Fakt ist, dass eben da klar wurde, dass man eine sogenannte FFH-Verträglichkeitsprüfung unterlassen hat. Also die Prüfung, ob diese Ölförderung Auswirkungen auf die Schutzziele des FFH-Gebiets daneben hat. Also FFH, Flora, Fauna, Habitat-Richtlinie, Natura 2000 Gebiete, die höchste Schutzkategorie, die es in Europa dort gibt, hat das Wattenmeer als einzigartiger Lebensraum natürlich alles. Das hat man einfach nie geprüft und hat immer gesagt, naja, es wird schon gut gehen. Und da, ja, das ist so eine der bizarren Wendungen, die wir da beobachten. Da muss dann halt erstmal einer kommen und klagen, ne? Wo kein Kläger, kein Richter. Da sind wir jetzt der Kläger. Dann war da ein Richter, der hat uns zum Glück da eben auch Recht gegeben. Und Wie das so ist, geht es dann aber gleich wieder in die nächste Runde, weil die Interessen, gegen die wir da stehen, sind eben sehr, sehr stark. Die möchten unbedingt weitermachen. Ist vielleicht ja auch verständlich, weil das Unternehmen dort, früher war es Wintershall Dea, heute ist es Harbour Energy, der Rechtsnachfolger der Wintershall, einfach da wahnsinnig viel investiert hat und natürlich das Geld da verdienen möchte. Aber da kommt es dann an diese Frage, ja, was ist denn da jetzt eigentlich wichtiger? Einzigartiges Weltnaturerbe schützen oder ein paar Millionen Profit für einen Öl- und Gaskonzern? Ich glaube, wir haben da gemeinsam eine klare Meinung, aber es ist leider nicht so offensichtlich für viele Behörden und leider auch nicht für alle Gerichte.
Jetzt haben wir eine ganze Weile darüber gesprochen, also was für Schäden es auch anrichtet an Mensch und Natur, wenn nach Öl und Gas gebohrt wird. Also jetzt auch unabhängig davon, ob das in den USA passiert, in den Fracking-Regionen, ob das am Golf passiert, ob das bei uns in Deutschland, in Nord- und Ostsee passiert. Also sollten wir doch eigentlich versuchen, möglichst wegzukommen von Öl und Gas. Jetzt ist es aber leider Gottes so, dass unsere momentane Bundesregierung das Gegenteil tut. Die Bundeswirtschaftsministerin, die setzt ganz, ganz stark darauf, dass Gas auch weiterhin einen Platz in unserem Energiesystem hatte. Auch was Ölimporte angeht, das Verbrenneraus wird in Frage gestellt. Wir importieren ja zu ganz großen Teilen Öl eben für den Automobilsektor, also für den Verbrennungsmotor. Also da werden jetzt die Weichen, die ja eigentlich schon mal in die richtige Richtung gestellt waren, wieder umgestellt Richtung fossil. Und was sind da die Dinge, die gerade passieren? Wo müssen wir uns da jetzt am meisten Sorgen machen?
Ich finde ja am allerverrücktesten, dass wir nach 22, also nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, das ist eigentlich ja schon mal besser wussten. Und selbst Christian Lindner, der ehemalige FDP-Chef oder der Chef der ehemaligen FDP, ich weiß gar nicht, wie man es richtig sagt, da ja von Freiheitsenergien gesprochen hat. Ja,
für einen flotten Spruch war er schon immer gut, aber derer Taten sind nicht so oft welche gefolgt.
Der Spruch war ja gut, der war ja auch richtig. Wir hätten halt gehofft, dass da noch sehr viel schneller dann in diese Richtung umgesteuert wird. Aber einiges ist ja tatsächlich auch passiert. Ne?
Ist ja übrigens ein spannender Begriff, Freiheitsenergien, weil gerade darum geht es ja, dass man sich unabhängig macht von Diktatoren, unabhängig macht von autoritären Regimen. Wenn man sich's anschaut, Russland, Putin, Trump am Persischen Golf sitzen auch nicht nur lupenreine Demokraten. Also insofern dieser Begriff der Freiheitsenergien oder auch Sicherheitsenergien, wie jetzt der Bundesumweltminister Carsten Schneider sagt, diese beiden Begriffe sind ja im Grunde richtig.
Ja, Friedensenergie würde ich noch ergänzen, weil in der Tat macht ja nur das uns unabhängig, also weniger Energie zu verbrauchen oder die Erneuerbaren zu nutzen. Aber stattdessen taumeln wir so ein bisschen von Krise zu Krise. Ne? Also jetzt mit dem Krieg in Nahost ist es wieder so weit gewesen. Oder ich würde mal prophezeien, das war jetzt nicht die letzte Krise der Fossilen. Aber naja, nochmal so ein bisschen Rückblende, was dann auch 22 war, nachdem dann von den Freiheitsenergien zum ersten Mal gesprochen wurde. Tatsächlich ist ja der Ausbau Erneuerbarer beschleunigt worden. Wir sind jetzt bei Photovoltaik, bei Wind an Land wieder auf einen guten Kurs gekommen, holen da viel auf und es ist tatsächlich auch eine der Verdienste der Ampel gewesen, so schlecht über sie geredet wurde. Was wir jetzt gerade beobachten, ist aber ja leider wieder das komplette Gegenteil. Die Politik, die Katharina Reiche als Wirtschaftsministerin macht, ist wieder so ein Zurück in die Vergangenheit, als hätte es jetzt weder den Krieg in Nahost gegeben, als hätte es Trump nicht gegeben, als hätte es den russischen Angriff auf die Ukraine nicht gegeben, wird es auf einmal Bürgerinnen und Bürgern wieder empfohlen und ihnen nahegelegt, Öl- und Gasheizungen einzubauen, wenn ich mir da anschaue, wie sie das Gebäudemodernisierungsgesetz oder das Heizungsgesetz jetzt eben weiterentwickeln möchte. Dann wird der Ausbau von Aufdach-PV-Anlagen ausgebremst, weil es für ihn keine Förderung mehr geben soll. Es wird der Neubau von Gaskraftwerken subventioniert und in dem sogenannten Netzpaket soll auch der Windenergieausbau ausgebremst werden. Stichwort Redispatch-Vorbehalt. Wäre jetzt alles einen eigenen Podcast wert, aber wenn man mal so diese Schlagworte hintereinander setzt, dann finde ich, wird schon ein System dabei sichtbar. Und das System, was da verfolgt wird, ist eben nicht die Energiewende zu vollenden, nicht die Freiheitsenergien oder Friedensenergien oder Sicherheitsenergien weiterzuentwickeln, sondern die andere Richtung zu gehen und wieder zurück zu Gas und Öl daran weiter festzuhalten. Ich muss sagen, ich verstehe das überhaupt nicht. Ich verstehe das nicht nur, weil es offensichtlich diese Abhängigkeit aufrechterhält. Ich verstehe das auch deshalb nicht, weil ich nicht kapiere, was eigentlich unsere Wirtschaftsministerin eigentlich auch mit dem Wirtschaftsstandort hier vorhat. Das ist teuer. Die deutsche Industrie kann auch nichts davon weiterverkaufen. Aber sie könnte ja Wärmepumpen, Netztechnik und ja auch Windenergieanlagen weiterverkaufen, wenn man sie hier im heimischen Markt stärken würde. Das ist eine komplett rückwärtsgewandte Agenda, die meiner Meinung nach auf allen Ebenen schlecht ist.
Wir haben ja im Wahlkampf, da war das ja ein riesengroßes Thema, dass die Grünen den Menschen vorschreiben möchten, wie sie zum Beispiel zu heizen haben und dass die Politik sich aus dem Heizungskeller bitte raushalten soll. Und insofern können sich die Leute ja heute dann, wenn Frau Reiche dann Recht bekommt, hier entscheiden, ob sie sagen, ich nehme mir eine moderne Wärmepumpe, die dann klimaneutral ist und mit der ich dann auch langfristig Geld spare, oder ich investiere in eine schmutzige Öl- und Gasheizung und muss dann die steigenden Öl- und Gaspreise bezahlen. Sollte man das nicht einfach der Verantwortung der Leute überlassen oder was passiert denn da?
Ich finde, Stefan Rahmstorf, der große Klimaforscher, hat es wirklich treffend auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, es mag vielleicht Privatsache sein, was im Heizungskeller los ist, aber was oben aus dem Schornstein kommt, das ist eben nicht Privatsache, weil das betrifft uns alle. Und deshalb meine ich schon, ist es eine Aufgabe von Politik, eben da Rahmenbedingungen zu setzen, wie in allen anderen Bereichen auch, die Freiheit da einschränkt des Einzelnen, wo sie die Freiheit anderer eben auch beeinträchtigt. Und das ist mit der Klimakrise ganz offensichtlich der Fall. Das hat ja im Groben unser Verfassungsgericht auch so geurteilt, in dem großen Klimabeschluss, den es gefasst hat. Und da, glaube ich, ist es eben dringend geboten, dann auch solche Dinge wie den Einbau von Öl- und Gasheizungen so schnell wie möglich zu stoppen, meiner Meinung nach am liebsten auch per Ordnungsrecht ganz auszuschalten, weil es alles andere auch nicht gut wäre. Also wir reden jetzt ja viel auch über die zusätzlichen Kosten, die gerade Mieterinnen und Mietern drohen, wenn ihr Vermieter entscheidet, wieder eine Gasheizung einzubauen. Das können die ja gar nicht beeinflussen. Die müssen die Heizkostenabrechnung dann eben trotzdem bezahlen. Aus dem Dilemma müssen wir einfach raus. Ich meine, die gute Nachricht ist, dass es ja auch halbwegs klappt und trotz der ganzen Heizhammer-Debatte und dem ganzen Drama, was wir da hatten, ja im letzten Jahr tatsächlich in Deutschland erstmals mehr Wärmepumpen verkauft wurden als Gasheizungen. Und auch das ist ja eine Form von Abstimmung. Offenbar können die Leute dann doch besser rechnen als die Leute bei FDP und Union, die diese Hetzkampagne gegen die Wärmepumpe gefahren haben und bauen sich die Dinger dann eben ein, weil sie günstiger sind und bestimmt auch, weil sie wissen, dass das Ganze klimafreundlicher ist.
Was ist denn von dem Argument zu halten, dass man dann die Heizung halt irgendwann mal mit grünen Gasen oder mit grünem Wasserstoff betreibt?
Ach, die grünen Gase gibt es ja gar nicht und die wird es auch gar nicht geben, weil wir gar nicht in der Lage sind, so viel zu produzieren. Und wenn man sich die grünen Gase genau anschaut, dann ist, wenn man eine gesamte Zyklusbetrachtung macht, eben häufig der Klimanutzen gar nicht mal so hoch, insbesondere dann, wenn es um Anbaubiomasse und so Energiepflanzen wie Mais geht. Das ist für Böden nicht gut, das ist dann auch für Klimaschutz nicht gut, das ist für Biodiversität nicht gut und es wird teuer sein. Und das, glaube ich, haben viele Verbraucherinnen und Verbraucher inzwischen auch verstanden.
Stichwort teuer, das ist ja auch ein Argument, was wir in den letzten Monaten immer häufiger gehört haben, dass eben die Energiewende vielleicht ein löbliches Unterfangen ist, aber eben sehr, sehr teuer. Dass die deutsche Wirtschaft Wettbewerbsnachteile hat, dass die Arbeitsplätze abwandern ins Ausland, vor allem nach China, und dass eben auch Privatpersonen eben für die Energie sehr viel mehr zahlen müssen. Also dass erneuerbare Energien eben letztendlich teurer sind als fossile Energien, dass vielleicht Wind und Sonne keine Rechnung schicken, aber der Netzbetreiber eben schon. Stimmt das denn, dass dieses erneuerbare Energiensystem, also dass dieses Energiewendesystem wirklich so teuer ist, dass wir es uns in der momentanen wirtschaftlichen Lage nicht leisten können? Und was kann man denn da überhaupt tun?
Na, ich würde mal eine Zahl dem entgegenhalten. Deutschland gibt im Jahr 60 bis 80 Milliarden Euro für den Import von Öl und Gas aus. Und das ist Geld, das einfach weg ist. Da hat jemand wirklich dann gut verdient, aber derjenige, diejenige, wahrscheinlich ist es meistens derjenige, ist eben nicht hier in Deutschland und der wird auch keine mittelständischen Unternehmen weiter beauftragen in der Fläche. Das ist aber, was mit den Erneuerbaren und dem Umbau unseres Energiesystems auf der anderen Seite passiert. Natürlich ist das nicht umsonst zu haben, aber es erzeugt eben Wertschöpfung und es ist nicht einfach eine Ausgabe, die irgendwo in Katar oder in den USA landet, sondern es sind eben Investitionen hier, die dann unsere Zukunftsfähigkeit verbessern. Und das, finde ich, darf man bei dieser ganzen Diskussion um die Kosten der Energie im Ende auch nicht vergessen. Es gibt sicherlich genügend, was wir hier zu tun haben. Smart Meter Rollout, der hakt. Wir müssen auch unsere Netze leistungsfähiger machen. Ja, das kostet, aber ich glaube, wir wären gut beraten, das zu tun. Es gibt sicherlich auch da Effizienzen, dass wir das besser machen können. Aber dieser Weg, jetzt die Energiewende abzustellen, abzubremsen, das stattdessen aber auch dann neue Subventionen zu schaffen, um beispielsweise mehr Gaskraftwerke zu bauen. Ich glaube, das wird die Kosten einfach nur nochmal dramatisch erhöhen.
Stimmt, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Also neue Gaskraftwerke kosten auch Geld und das sind in der Regel staatliche Mittel. Die müssen alles subventioniert werden. Neue LNG-Terminals, Flüssiggasterminals kosten Geld, neue Gasleitungen kosten Geld und das ist alles staatlich subventioniert. Das sind auch Kosten, die wir alle bezahlen, die natürlich umgelegt werden auf den Strompreis, auf den Gaspreis, ob es für private Haushalte ist oder für die Wirtschaft.
Ja, da werden auch tatsächlich Kosten vor allen Dingen auf diejenigen zukommen, die künftig noch am Gasnetz sind. Das kann man vielleicht nochmal so als Punkt auch herausstellen. Einfach weil ja immer mehr Wärmepumpen ans Netz gehen. Alle, die rechnen können, bauen sich die ja ein. Aber es werden ja welche übrig bleiben. Entweder weil sie die Heizkosten nicht selber zahlen und halt Mieterinnen und Mieter haben, die das tun. Oder weil ihre Heizung einfach noch nicht dran war oder alt genug war. Naja, aber da wird es ja wachsende Netzkosten geben, weil die Instandhaltungskosten für die Netze bleiben im Großen und Ganzen unverändert. Aber es gibt viel weniger Menschen, die sie dann werden bezahlen müssen. Und auf all diejenigen, die da weiter am Gas bleiben, werden einfach ganz, ganz hohe Kosten hinzukommen. Das ist auch ein Beispiel dafür, warum es auch individuell für die meisten Verbraucherinnen und Verbraucher einfach sinnvoll ist, so schnell wie möglich jetzt von den fossilen loszusagen.
Jetzt haben wir uns ja die ganze Lieferkette dieses Öl- und Gassystems angeschaut. Das Zeug wird irgendwo gefördert, in der Regel mit sehr negativen Auswirkungen für Mensch und Natur. Es wird transportiert, auch da bestehen Risiken. Es gibt die Risiken des Kriegs, es gibt die Risiken von Ölunfällen, es gab im Falle der Nord Stream Pipeline diese Explosion. Also da bestehen erhebliche Risiken auch für die Energieversorgung. Dann kommt es hier irgendwo an. Die LNG-Terminals zum Beispiel an der deutschen Küste, dafür wurde auch Natur zerstört. Das passiert auch weiterhin. Wir beteiligen uns da ja als Deutsche Umwelthilfe auch an sehr vielen Planungsverfahren. Und dann landet es bei uns im Tank, im Heizungskeller, im Energiesystem und erzeugt dort CO2-Emissionen. Das ist also insgesamt ein System, das ist schlecht für Mensch und Natur und ist vor allem schlecht fürs Klima.
Ja, es ist ein System, das auf Zerstörung aufbaut und die Zerstörung ist Umweltzerstörung, die bei uns nicht sichtbar ist, aber an anderen Orten sehr, sehr offensichtlich ist. Es ist ein System, das auf die Verletzung von Menschenrechten aufbaut. Es ist ein System, das Profit für wenige bedeutet. Das ist eigentlich aus jeder Perspektive, jetzt habe ich die Klimazerstörung noch glatt vergessen, die ja auch damit einhergeht. Es ist aus jeder Perspektive ein System, aus dem wir so schnell wie möglich aussteigen sollten. Da bieten die Erneuerbaren mit ihrer Dezentralität, auch mit ihrem Potenzial für Demokratisierung der Versorgung, einfach viel, viel bessere Optionen für eine lebenswerte Zukunft.
Und das ist doch letztendlich das Stichwort. Wir haben ja in den letzten Jahrzehnten den Atomausstieg erkämpft als Umweltbewegung. Wir haben den Kohleausstieg verhandelt, auch mit den Kohlekonzernen für sehr viel Geld. Aber immerhin haben wir da jetzt einen Zeitplan. Und wir brauchen natürlich jetzt auch den Einstieg in den Gasausstieg irgendwann einmal. Und wir brauchen ihn zumindest so früh, dass wir die Klimaziele in Deutschland und Europa noch erreichen können. Also wir können uns da jetzt nicht ewig Zeit lassen, uns da Gedanken darüber zu machen, wie wir rauskommen, auch aus der Verbrennung von fossilem Gas.
Ja, und wir müssen dann noch weitermachen. Ne? Nach dem Gas kommt das Öl. Auch da brauchen wir eine Strategie, wie wir da aussteigen. Und ich sag mal jetzt mit dem Aus des Verbrenners aus, sind wir da jetzt auch nicht unbedingt mit Vollgas in der richtigen Richtung unterwegs.
Es gibt also noch eine ganze Menge zu tun für die Deutsche Umwelthilfe. Neue Gasfelder, neue Ölfelder, neue Lieferverträge, die Infrastruktur, die hier in Deutschland gebaut wird, ob es jetzt die Gaskraftwerke sind, ob es die LNG-Terminals sind, ob es die Öl- und Gasplattformen in Nord- und Ostsee sind. Wir als Deutsche Umwelthilfe gehen gegen diese Projekte politisch vor, wir gehen juristisch vor. Das kostet auch alles ein bisschen Geld, weil es ist ja beispielsweise auch so, dass unsere Anwälte uns natürlich auch Rechnungen schicken und unser tolles Team, du hattest vorhin geschildert, was die ganzen Recherchen macht, diese Leute, die müssen wir natürlich auch hier bezahlen und finanzieren, damit sie diese Arbeit machen können für uns alle. Sonst sind wir natürlich, wenn wir nicht gut aufgestellt sind, gut informiert sind, auch nicht erfolgreich. Und genau deswegen freuen wir uns natürlich, wenn Sie diesen Podcast heute nicht nur interessant fanden, sondern wenn Sie vielleicht auch auf unsere Webseite gehen, www.duh.de, und sich mal anschauen, was die Deutsche Umwelthilfe sonst so macht, und vielleicht uns auch unterstützen durch eine Spende, durch eine Fördermitgliedschaft. Da würden wir uns ausgesprochen freuen. Und jetzt würde ich mich ganz herzlich bedanken bei dir, Konstantin, nochmal für diesen Austausch.
Danke auch von mir.
Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute mit dabei waren.
Druck machen. Der Podcast der Deutschen Umwelthilfe.